Verehrte Kollegin, verehrter Kollege. Nach einem Entwurf vom November letzten Jahres hat das BMF am 11. April sein Schreiben zur ertragsteuerlichen Behandlung von Genussrechtskapital herausgegeben. Die letzte grundlegende Äußerung des BMF zu dieser Frage stammt aus dem Jahr 1986. Aus der Zeit danach ist lediglich ein Nichtanwendungserlass aus dem Jahr 1995 zu einem Urteil des BFH zu verzeichnen. Vorrangiger Steuerstreitpunkt bei diesem Thema ist die Anwendung des § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG, wonach Ausschüttungen auf Genussrechte das zu versteuernde Einkommen nicht mindern, wenn die Genussrechte kumulativ eine Beteiligung am Gewinn und am Liquidationserlös gewähren. Zur Frage, ob eine Beteiligung am Liquidationserlös vorliegt, vertrat das BMF bislang den Standpunkt, dass dies auch der Fall ist, wenn der Inhaber des Genussrechtskapitals dessen Rückzahlung nicht vor der Liquidation der empfangenden Gesellschaft fordern kann. Diesen Standpunkt hat das BMF nun aufgegeben. Dies stellt es gleich eingangs in seiner Definition des Genussrechtskapitals bzw. des Genussrechts klar. Genussrechte definieren sich danach im Wesentlichen wie folgt.
Genussrechte liegen nicht schon deshalb vor, weil sie als solche bezeichnet werden. Genussrechte umfassen schuldrechtliche Gläubigerrechte, durch die dem Rechteinhaber grundsätzlich Vermögensrechte zugestanden werden, die typischerweise nur Gesellschaftern zustehen. Diese Rechte werden im Zusammenhang mit einer Kapitalüberlassung eingeräumt. Eine Genussrechtsvereinbarung darf jedoch keine gesellschaftsrechtlich geprägten mitgliedschaftsrechtlichen Verwaltungsrechte vermitteln. Genussrechte gewähren daher keinen Einfluss auf die Geschäftsführung und beinhalten regelmäßig kein Kontrollrecht, kein Stimmrecht und kein Anwesenheitsrecht in der Gesellschafterversammlung. Der Genussrechtsinhaber besitzt einen schuldrechtlichen Anspruch gegen die Kapitalgesellschaft auf Rückzahlung des überlassenen Kapitals und in der Regel einen Anspruch auf Verzinsung. Der Inhalt einer Genussrechtsvereinbarung unterliegt der zivilrechtlichen Vertragsfreiheit. Typischerweise beinhaltet eine Genussrechtsvereinbarung jedoch Regelungen zum Umfang der Vermögensrechte, zur Verlustbeteiligung, zur Laufzeit und zu Kündigungs-, Informations- und Kontrollrechten sowie häufig zum Rangrücktritt. Allein der Umstand, dass eine Genussrechtsvereinbarung vom Genussrechtsinhaber nicht gekündigt werden oder er die Rückzahlung erst im Zeitpunkt der Liquidation verlangen kann, schließt ein schuldrechtliches Kapitalüberlassungsverhältnis im Sinne eines Genussrechts nicht aus.
Im Anschluss grenzt das BMF die Genussrechte von den anderen sogenannten hybriden Finanzinstrumenten, stille Gesellschaft und partiarisches Darlehen ab. Zur steuerbilanziellen Behandlung von Genussrechtskapital wird dann Folgendes ausgeführt.
Grundsätzlich ist bei einem schuldrechtlichen Kapitalüberlassungsvertrag von Fremdkapital auszugehen. Das ist immer der Fall, wenn das Kapital der Gesellschaft von einem fremden Dritten überlassen wird. Ob Fremd- oder Eigenkapital vorliegt, ist zu klären, wenn das Kapital von einem Anteilseigner der Gesellschaft oder einer diesem nahestehenden Person überlassen wird. Dabei ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob das zugeführte Kapital dauerhaft in das Vermögen der Kapitalgesellschaft übergehen soll und eine Rückzahlung nicht beabsichtigt ist. Dann wird Eigenkapital zugeführt. Oder ob die Beteiligten ernsthaft eine Kapitalüberlassung auf Zeit und eine Rückzahlung des überlassenen Kapitals vereinbaren, dann liegt Fremdkapital vor.
Bei Genussrechten im Sinne der Definition des BMF liegt also grundsätzlich Fremdkapital vor. Hier ist zu prüfen, ob für dieses Fremdkapital in der Steuerbilanz eine Verbindlichkeit anzusetzen ist. Hierzu führt das BMF aus:
Soweit einer Kapitalgesellschaft Genussrechtskapital überlassen worden ist, ist in der Steuerbilanz grundsätzlich eine Verbindlichkeit auszuweisen. Etwas anderes gilt nur, wenn aufgrund konkreter Umstände des Einzelfalls, mit einer Geltendmachung der Forderung durch den Gläubiger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht bzw. nicht mehr zu rechnen ist. Das Vorliegen einer wirtschaftlichen Belastung ist in jedem Einzelfall unter Abwägung aller Umstände zu prüfen. Das Bestehen einer Nachrangvereinbarung kombiniert mit einer Verlustteilnahme schließt eine wirtschaftliche Belastung nicht aus. Ebenso wenig kann allein die Tatsache, dass der Schuldner die Verbindlichkeit mangels ausreichendem Vermögen nicht oder nur teilweise tilgen kann, eine fehlende wirtschaftliche Belastung begründen. Und auch aus der Länge der Laufzeit der Kapitalgewährung können für eine fehlende wirtschaftliche Belastung keine pauschalen Rückschlüsse gezogen werden. Zu beachten ist allerdings ein steuerlicher Bilanzierungsaufschub gemäß § 5 Absatz 2a ESTG. Danach sind für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftig Einnahmen oder Gewinne anfallen, Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst anzusetzen, wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen sind.
Kommt es zu einem Wegfall der in der Steuerbilanz als Verbindlichkeit angesetzten Rückzahlungsverpflichtung, gilt laut BMF Folgendes.
Ein solcher Wegfall führt steuerbilanziell zu einem Ertrag. Beruht er auf dem Gesellschaftsverhältnis, ist er durch Ansatz einer Einlage in Höhe des werthaltigen Teils der betroffenen Forderung zu neutralisieren. Lebt die Verbindlichkeit wieder auf, ist der aus diesem Vorgang entstehende Aufwand zu neutralisieren, soweit die vorherige gewinnwirksame Ausbuchung des Genussrechts als Einlage zu beurteilen war. Eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis scheidet allerdings in Fällen aus, in denen die Genussrechte inhaltsgleich auch an fremde Dritte ausgegeben werden.
Soweit zur steuerbilanziellen Behandlung des Genussrechtskapitals. Die Vergütungen für dessen Überlassung sind im Normalfall der Fremdkapitalüberlassung Betriebsausgaben. Das gilt auch bei Vorliegen eines Passivierungsverbotes. Das steuerliche Einkommen der Kapitalgesellschaft darf aber nicht durch Ausschüttungen verringert werden, mit denen das Recht auf Beteiligung am Gewinn und am Liquidationserlös verbunden ist. Zu diesem Fall des § 8 Absatz 3 Satz 2 KSDG führt das BMF aus:
Dieser Fall liegt vor, wenn dem Genussrechtsinhaber aufgrund der getroffenen Vereinbarungen anlässlich der Liquidation der Kapitalgesellschaft über die Rückzahlung des Genussrechtskapitals hinaus auch ein Recht auf zumindest teilweise Beteiligung an den stillen Reserven eingeräumt wurde. Allein durch die Dauer der Kapitalüberlassung kann eine Beteiligung am Liquidationserlös nicht begründet werden. Bei Genussrechtskapital mit Verlustbeteiligung liegt sie allerdings vor, wenn für den Fall der Liquidation des Unternehmens ein Anspruch auf Rückzahlung des Genussrechtskapitals mindestens zum Nennwert vereinbart ist. Denn durch die Beteiligung am Verlust kann das Genussrechtskapital im Zeitpunkt der Liquidation gemindert sein. Der Anspruch auf den Nennwert führt dann zu einer Beteiligung am Liquidationserlös in Höhe der verlustbedingten Minderung.
Die Grundsätze des Schreibens sind laut BMF auf alle offenen Fälle anzuwenden. Mit dem Vorliegen eines privaten Veräußerungsgeschäftes im Sinne des § 23 ESDG im Zusammenhang mit einem zu eigenen Wohnzwecken genutzten Grundstück musste sich einmal mehr der 9. Senat des BFH befassen.
In dem Fall hatte ein Ehepaar 2008 gemeinsam ein Einfamilienhaus erworben. 2015 kam es zur Trennung und zum Auszug des Ehemannes. Um die Zwangsversteigerung im Zuge des Scheidungsverfahrens zu vermeiden, hat der Ehemann seinen Miteigentumsanteil 2017 an seine Ehefrau veräußert, die zusammen mit dem gemeinsamen minderjährigen Sohn in dem Haus wohnen blieb. Da die 10-jährige Haltefrist noch nicht abgelaufen war und der Ehemann das Haus nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken nutzte, nahm das Finanzamt einen Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft an. Einspruch und Klage dagegen blieben erfolglos. Das Finanzgericht meinte, von einer eigenen Wohnnutzung des Klägers könne nach dessen nicht nur vorübergehendem Auszug nicht mehr ausgegangen werden. Und auch eine alleinige, dem Kläger zuzurechnende Wohnnutzung des Miteigentumsanteils durch den minderjährigen Sohn könne nicht angenommen werden.
Der Gang zum BFH war die letzte Hoffnung des geschiedenen Ehemanns. Er vertrat weiterhin die Meinung, nach seinem Auszug habe er seinen Miteigentumsanteil im Rahmen seiner unterhaltsrechtlichen Verpflichtung seinem minderjährigen Sohn unentgeltlich zur Nutzung überlassen. Außerdem fehle es an einer Veräußerung, weil er über den Eintritt des Steuertatbestands nicht frei habe entscheiden können, sondern sich in einer Zwangslage befand. Im Zuge der Scheidungsverhandlungen sei ihm keine Wahl geblieben, als dem von seiner Ehefrau geforderten Verkauf zuzustimmen. Nur so habe er die Zwangsversteigerung vermeiden können. Doch auch der BFH konnte diesen Argumenten nicht folgen. Zum Argument der Zwangslage meinte der BFH:
Das Finanzgericht hat im Streitfall eine den Veräußerungstatbestand ausschließende Zwangslage mit der Erwägung abgelehnt, der Kläger habe die Scheidungsfolgenvereinbarung nach Einholung steuerlicher Beratung selbst abgeschlossen. Da er durch die Veräußerung einen angemessenen Preis habe erzielen und einen mit einer Zwangsversteigerung einhergehenden wirtschaftlichen Schaden habe abwenden wollen, liege darin eine wirtschaftliche Betätigung als Voraussetzung einer willentlichen Veräußerung. Dies hält revisionsrechtlicher Prüfung stand. Der Kläger veräußerte seinen Miteigentumsanteil im Rahmen der mit seiner geschiedenen Frau abgeschlossenen Scheidungsfolgenvereinbarung willentlich. Ob er sich dabei in einer wirtschaftlichen oder emotionalen Zwangssituation befand, ist grundsätzlich ohne Bedeutung. Der Motivlage kommt, abgesehen von den Fällen, in denen zum Beispiel aufgrund eines Hoheitsakts der Verlust des Eigentums der freien Willensentscheidung des Steuerpflichtigen entzogen ist, keine Relevanz zu.
Und auch für die Annahme einer dem Kläger zuordnenbaren eigenen Wohnnutzung durch den minderjährigen Sohn sah der BFH keinen Raum, denn
eine solche Nutzung ist zwar anzunehmen, wenn der Steuerpflichtige Teile einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung oder die Wohnung insgesamt einem einkommensteuerlich zu berücksichtigen Kind unentgeltlich zur teilweisen oder alleinigen Nutzung überlässt. Das gilt aber nicht, wenn er die Wohnung nicht ausschließlich dem Kind zur Nutzung überlässt, sondern auch einem Dritten, wie der Kindesmutter oder dem Kindesvater. Denn für Zwecke der erstrebten Steuerbefreiung nach § 23 ist auf die Nutzung des Gebäudes abzustellen, an dem das Miteigentum besteht. Ein ideeller Miteigentumsanteil lässt sich nicht gegenständlich konkretisieren und mit einer konkreten Nutzung in Zusammenhang bringen. Er ist nicht bewohnbar. Bei Bruchteilseigentum wird die Sache nicht real geteilt. Geteilt wird nur die Rechtszuständigkeit am gemeinschaftlichen Gegenstand. Ungeachtet dieser rechtlichen Beurteilung nutzte die geschiedene Ehefrau das Einfamilienhaus nach dem Auszug des Klägers auch tatsächlich über ihren Miteigentumsanteil hinaus. Sie bewohnte das gesamte Einfamilienhaus zusammen mit ihrem Sohn. Findet eine unmittelbare Eigennutzung durch den Steuerpflichtigen statt, erweist sich die Mitbenutzung durch Angehörige oder Dritte als unschädlich. Anders ist dies jedoch, wenn Kinder die Wohnung zusammen mit dem geschiedenen Ehegatten bewohnen. Eine gemeinschaftliche Nutzung mit dem Steuerpflichtigen erfolgt dann nicht, sodass aus dessen Sicht eine vollumfängliche Fremdnutzung vorliegt. Nur für den anderen Ehegatten erweist sich die Mitbenutzung durch ein Kind als unschädlich.
Es bleibt also dabei: Der geschiedene Ehemann muss seinen Gewinn aus der Veräußerung seines Miteigentumsanteils an seine geschiedene Ehefrau versteuern. Um ein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23 ESTG ging es auch in einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf. Allerdings wurde aus der Veräußerung kein Gewinn, sondern ein Verlust erzielt. Solche Verluste dürfen nach den Sätzen 7 und 8 in § 23 Absatz 3 nur bis zur Höhe des Gewinns ausgeglichen werden, den der Steuerpflichtige im gleichen Kalenderjahr aus privaten Veräußerungsgeschäften erzielt hat. Möglich ist allerdings ein Ausgleich nach § 10d ISDG mit Einkünften, die der Steuerpflichtige in dem unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum oder in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus privaten Veräußerungsgeschäften erzielt hat oder erzielt. In dem Fall des Finanzgerichts Düsseldorf war nun zu klären, ob diese Verlustverrechnungsbeschränkung auch in folgender Konstellation anzuwenden ist.
In dem Fall erzielte eine KG im Jahr 2015 einen Verlust aus der Veräußerung eines in Österreich gelegenen Grundstücks. Nach dem DBA Österreich sind solche positiven wie negativen Einkünfte von der deutschen Besteuerung freigestellt, unterliegen aber dem Progressionsvorbehalt. Der auf den Gesellschafter entfallende Verlustanteil wurde in der gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen in Höhe von rund 20.000 Euro festgestellt. Das Wohnsitzfinanzamt des Gesellschafters erließ in gleicher Höhe einen Folgebescheid über die gesonderte Feststellung eines Verlusts aus privaten Veräußerungsgeschäften für Zwecke des Progressionsvorbehalts. Die Einkommensteuer setzte es aber ohne Anwendung des negativen Progressionsvorbehalts fest. Es berief sich dabei darauf, dass bei privaten Veräußerungsgeschäften die Ausgleichsbeschränkung in Absatz 3 des § 23 ESDG zu berücksichtigen sei. Das schließe die Anwendung des negativen Progressionsvorbehalts aus.
Im Rahmen der dagegen vom Gesellschafter eingereichten Klage musste sich das Finanzgericht Düsseldorf im Zusammenhang mit den Feststellungsbescheiden mit verschiedenen verfahrensrechtlichen Fragen auseinandersetzen. Wir beschränkten uns hier auf die Frage, ob die Verlustausgleichsbeschränkung des § 23 Absatz 3 den negativen Progressionsvorbehalt ausschließt. Das Finanzgericht Düsseldorf erklärte, dass der Anwendungsbereich des negativen Progressionsvorbehalts in dem Fall zwar dem Grunde nach eröffnet ist, es fährt dann aber fort:
Die Ermittlung des Steuersatzes durch die Vorschrift des § 32b Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 ESTG hat aber unter Berücksichtigung von § 23 Absatz 3 Sätze 7 und 8 ESTG zu erfolgen. Der besondere Steuersatz bemisst sich nach demjenigen zu versteuernden Einkommen, das sich ergibt, wenn das tatsächlich zu versteuernde Einkommen um die nach dem DBA steuerfreien Einkünfte vermehrt oder vermindert wird. Der in § 32b Absatz 2 Nummer 2 ESTG angeführte Begriff der Einkünfte bezieht sich auf den Regelungsinhalt des § 2 Absatz 2 ESTG. Zur Ermittlung des zutreffenden Steuersatzes ist demzufolge an die Einkünfteermittlung im Sinn des § 2 unter Anwendung aller Normen des deutschen Einkommensteuerrechts anzuknüpfen. Die so ermittelten Einkünfte sind dann in einem zweiten Schritt vom zu versteuernden Einkommen abzurechnen. Auch der Begriff des zu versteuernden Einkommens in § 32b Absatz 1 Satz 1 ESTG knüpft nach ständiger Rechtsprechung des BfH an die Vorschrift des § 2 ESTG an. Zu den im ersten Schritt anzuwendenden Normen zählt damit auch die Verlustausgleichsbeschränkung in § 23 Absatz 3 Sätze 7 und 8.
Die steuerfreien Einkünfte sind für die Zwecke des Progressionsvorbehalts mithin nach den Maßgaben des deutschen Einkommensteuerrechts zu ermitteln, schlussfolgert das Finanzgericht und führt weiter aus:
Auch wenn die freigestellten Einkünfte aus der KG nicht in Deutschland von der Besteuerung auszunehmen wären, so wären sie trotzdem nicht geeignet, die Steuerlast des Klägers zu verringern. Denn § 23 Absatz 3 Sätze 7 und 8 ESTG wären bei ihrer Ermittlung anzuwenden. Infolgedessen könnten die negativen Einkünfte aus der KG nur mit anderen nach einem DBA von der Besteuerung freigestellten positiven Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden, die es im Streitjahr nicht gegeben hat.
Auch nach Ansicht des Finanzgerichts scheidet ein negativer Progressionsvorbehalt in einem Fall wie dem vorliegenden also aus. In unserem nächsten Fall geht es um die Frage, ob Verluste aus Termingeschäften im Betriebsvermögen abzugsfähig sind. Gemäß § 15 Absatz 4 Satz 3 ESDG ist dies grundsätzlich nicht der Fall. Satz 4 der Vorschrift sieht aber eine Rückausnahme vor, wonach die Abzugsbeschränkung nicht greift, wenn die Termingeschäfte der Absicherung von Geschäften des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs dienen. Und darum ging es im folgenden Fall des BFH.
Eine GmbH und Co. KG nahm Ende 2009 ein Bankdarlehen mit variabler Verzinsung auf der Basis des sogenannten Euribor auf. 2010 schloss die KG mit derselben Bank einen Zinswährungsswap über die Darlehenslaufzeit ab. Dieser Swap sah vor, dass die KG an die Bank einen festen Zinssatz bezogen auf den in Schweizer Franken umgerechneten Darlehensstand zahlt, während die Bank der KG einen variablen Zinssatz auf der Basis des Euribor bezogen auf den Eurobetrag des Darlehensstands gewährte. Zusätzlich schloss die KG einen weiteren Swap-Vertrag mit der Bank ab, nachdem jährlich die Wechselkursdifferenz Euro-Franken bezogen auf den Darlehensstand auszugleichen war. Bei steigendem Franken zugunsten der Bank, bei sinkendem Franken zugunsten der KG. Die beiden Swap-Verträge liefen somit schlecht für die KG, wenn der Schweizer Franken zum Euro steigt oder der Euribor-Zinssatz sinkt. Beides geschah in der Folgezeit, sodass die KG Verluste erzielte. Das Finanzamt qualifizierte diese Verluste als abzugsbeschränkte Verluste gemäß § 15 Absatz 4 Satz 3 ESDG und erließ für die Streitjahre 2011 und 2012 Gewinnfeststellungsbescheide, in denen diese Verluste die Einkünfte aus Gewerbebetrieb nicht minderten. Zudem erließ es Verlustfeststellungsbescheide über die mit künftigen Gewinnen aus Termingeschäften verrechenbaren Verlustvorträge.
Nach erfolglosen Einsprüchen klagte die KG und gewann den Rechtsstreit vor dem Finanzgericht. Dieses reduzierte die Gewinne in den Gewinnfeststellungsbescheiden und hob die Verlustfeststellungsbescheide folgerichtig auf. Es stützte sich dabei auf die eingangs erwähnte Rückausnahme des § 15 Absatz 4 Satz 4 ESDG. Diese sei hier einschlägig, da die Swap-Verträge die Risiken aus dem variabel verzinsten Darlehen absicherten. Der vierte Senat des BFH hatte nun über die Revision des Finanzamts zu entscheiden und beurteilte den Fall zunächst materiell-rechtlich wie folgt.
Damit Verluste gemäß § 15 Absatz 4 Satz 4 ESDG nicht unter die Abzugsbeschränkung fallen, muss ein Absicherungsgeschäft vorliegen. Hierfür ist sowohl ein objektiver als auch ein subjektiver Sicherungszusammenhang zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft erforderlich. Dieser Zusammenhang muss nicht nur gewollt, das Sicherungsgeschäft muss vielmehr auch geeignet sein, Risiken aus dem Grundgeschäft zu kompensieren. Letzteres setzt eine gegenläufige Erfolgskorrelation voraus. Die KG macht geltend, die Swap-Verträge dienten der Absicherung der Risiken aus dem variabel verzinsten Darlehen. Dies trifft aber mangels gegenläufiger Erfolgskorrelation nicht zu. Das Darlehen wurde variabel auf Euribor-Basis verzinst. Dieselben Zinsen erhielt die KG im Rahmen des Zinswährungsswaps von der Bank. Dafür musste sie Festzinsen in Schweizer Franken zahlen. Im wirtschaftlichen Ergebnis hat die KG damit das mit einer variablen Verzinsung verbundene Risiko in ein Währungsrisiko umgewandelt. Aufgrund des zweiten Swap-Vertrags war zusätzlich der Rückzahlungsbetrag des Darlehens im Ergebnis in Franken zu leisten. Auch die Darlehensrückzahlung wurde also zusätzlich einem Währungsrisiko unterworfen. Eine gegenläufige Erfolgskorrelation von Grund- und Sicherungsgeschäft ist damit nicht gegeben. Denn das Risiko der variablen Verzinsung des Darlehens wurde nicht nur durch ein Währungsrisiko lediglich ersetzt, sondern das ursprüngliche Darlehen wurde einem zusätzlichen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Damit lag kein Termingeschäft vor, das als Sicherungsgeschäft nach § 15 Absatz 4 Satz 4 ESTG von der Verlustabzugsbeschränkung ausgenommen ist.
In materieller Hinsicht waren die Gewinn- und die Verlustfeststellungsbescheide des Finanzamts somit richtig. Der BfH hob das Finanzgerichtsurteil aber nur auf, soweit es die Gewinnfeststellungsbescheide geändert hatte. Die aus der Sicht des Finanzgerichts folgerichtige Aufhebung der Verlustfeststellungsbescheide ließ der BfH aus verfahrensrechtlichen Gründen bestehen.
Verluste, die der Beschränkung des § 15 Absatz 4 Satz 3 ESTG unterliegen, mindern nach Maßgabe des § 10d ESTG die Gewinne des Steuerpflichtigen aus Termingeschäften in anderen Veranlagungszeiträumen. Die Bezugnahme des § 10d ESTG sind diese Verluste analog zu § 10d Absatz 4 gesondert festzustellen. Steuerpflichtiger im Sinne des § 10d ist im Kontext einer Personengesellschaft der einzelne Gesellschafter. Deshalb ist die Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags aus Termingeschäften nicht auf der Ebene der Gesellschaft, sondern auf der Ebene des Gesellschafters zu treffen. Lediglich die Feststellung, ob überhaupt Einkünfte aus Termingeschäften vorliegen, ist Sache des Feststellungsverfahrens der Personengesellschaft. Die Aufhebung der Verlustfeststellungsbescheide durch das Finanzgericht war somit im Ergebnis richtig.
Wie schon bei den Swap-Verträgen lief es auch in diesem Verfahren für die KG denkbar ungünstig. Die Verluste sind nicht nur nicht ausgleichsfähig, auch der gewissermaßen als Trost verbleibende Verlustvortrag wurde beim falschen Steuerpflichtigen, nämlich der KG, festgestellt. Für eine Nachholung der Feststellung bei den Gesellschaftern kommt es nun darauf an, ob deren Veranlagungen für die Streitjahre 2011 und 2012 noch bestandsoffen sind. Hierzu musste sich der BfH im Verfahren der KG aber nicht äußern. Nach der sogenannten Wegzugsbesteuerung in § 6 Außensteuergesetz gilt eine Beteiligung im Sinne des § 17 ESTG als zum gemeinen Wert veräußert, wenn Deutschland, insbesondere durch die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht des Gesellschafters, sein Besteuerungsrecht an diesem Anteil verliert. In einer aktuellen Entscheidung des Ersten Senats des BfH ging es um die Rückausnahme zu dieser Wegzugsbesteuerung für den Fall, dass die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht auf einer nur vorübergehenden Abwesenheit beruht.
Im Streitfall klagte Harald, der an verschiedenen deutschen Kapitalgesellschaften mit mindestens 1% beteiligt war und am 1. März 2014 unter Aufgabe seines inländischen Wohnsitzes nach Dubai zog. Kurz vor dem Jahreswechsel 2015-16 reichte Harald seine Einkommensteuererklärung für das Wegzugsjahr 2014 ein. In einem gesonderten Anschreiben erläuterte er, dass die Aufgabe seines inländischen Wohnsitzes nur eine vorübergehende Abwesenheit im Sinne des § 6 Absatz 3 ASTG sei, da er seinen Wohnsitz ab 2016 wieder nach Deutschland verlegen werde. Tatsächlich war Harald auch ab Januar 2016 wieder in Deutschland gemeldet, bevor er sich Ende 2016 wieder abmeldete und erneut nach Dubai verzog. Im August 2017 zog er wieder nach Deutschland zurück.
Das Finanzamt war der Auffassung, dass die Voraussetzungen des § 6 Absatz 3 AStG für ein Entfallen der Wegzugsbesteuerung nicht erfüllt seien, weil Harald nicht nachgewiesen habe, dass er bereits beim Wegzug 2014 den Willen zur Rückkehr hatte. Es ermittelte daher einen fiktiven Veräußerungsgewinn im Sinne des § 17 EStG. Einspruch und Klage blieben erfolglos. Daher zog Harald vor den BFH, dessen erster Senat die Rechtslage wie folgt erläutert.
Die sogenannte Wegzugsbesteuerung ist unter anderem anzuwenden, wenn die unbeschränkte Steuerpflicht durch Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts endet. Beruht die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht auf vorübergehender Abwesenheit und wird der Steuerpflichtige innerhalb von, im Streitjahr noch 5 Jahren, erneut unbeschränkt steuerpflichtig, entfällt die Wegzugsbesteuerung, soweit die Anteile in der Zwischenzeit nicht veräußert worden sind. Es besteht kein Streit darüber, dass der Kläger tatsächlich innerhalb dieser 5 Jahre wieder unbeschränkt steuerpflichtig geworden ist. Jedoch beruft sich das Finanzamt auf den Anwendungserlass zum AStG, in dem festgelegt ist, dass eine steuerunschädliche vorübergehende Abwesenheit nur dann vorliegt, wenn bei Wegzug der Wille des Steuerpflichtigen zur Rückkehr besteht und dies glaubhaft gemacht wird. Diese Auffassung beruht darauf, dass die gesetzliche Frist von 5 Jahren gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 AStG nach Satz 2 dieser Vorschrift auf Antrag um weitere 5 Jahre verlängert werden kann, wenn der Steuerpflichtige glaubhaft macht, dass berufliche Gründe für seine Abwesenheit maßgebend sind und seine Absicht zur Rückkehr unverändert fortbesteht. Die Formulierung in Satz 2, wonach die Rückkehrabsicht unverändert fortbestehen muss, lasse, so die Finanzverwaltung, darauf schließen, dass eine Rückkehrabsicht auch nach dem Grundtatbestand des Satzes 1 im Wegzugsjahr vorliegen müsse. Demgegenüber wird in Teilen der Literatur ein Rückkehrwille als Tatbestandserfordernis abgelehnt, weil er sich aus dem Wortlaut des ersten Satzes in § 6 Absatz 3 AStG nicht ergebe und Praktikabilitätserwägungen gegen ein Abstellen auf eine solche Absicht des Steuerpflichtigen sprechen.
Den vorliegenden Streitfall nutzte der BFH, um sich erstmals in dieser Frage zu positionieren. Er entschied sich für die zweite Auffassung.
Entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung ist das zum Entfallen der Wegzugsbesteuerung führende Merkmal der nur vorübergehenden Abwesenheit in § 6 Absatz 3 Satz 1 AStG unabhängig von einer Rückkehrabsicht erfüllt, wenn der Steuerpflichtige innerhalb des gesetzlich bestimmten Zeitrahmens von 5 Jahren nach dem Wegzug wieder unbeschränkt steuerpflichtig wird. Der Grundtatbestand in § 6 Absatz 3 Satz 1 indiziert eine ursprünglich bestehende Rückkehrabsicht, wenn innerhalb der 5-Jahresfrist eine Rückkehr tatsächlich erfolgt. Auf die Glaubhaftmachung einer subjektiven Rückkehrabsicht kommt es nicht an. Dies ist erst der Fall bei Anwendung des Satzes 2 des § 6 Absatz 3, also der Verlängerung der 5-Jahresfrist. Da im Streitfall die Rückkehr bereits nach 2 Jahren erfolgte, liegt eine vorübergehende Abwesenheit vor und die Wegzugsbesteuerung greift nicht.
Es bleibt noch anzumerken, dass die aktuelle Fassung des § 6 Absatz 3 AStG statt einer 5-jährigen nun eine 7-jährige Frist in Satz 1 vorsieht und die Verlängerung um maximal 5 Jahre von Satz 2 in Satz 3 verschoben worden ist. Materiell ist diese Entscheidung damit aber auch nach geltendem Recht von Bedeutung. Bei einer gewerbesteuerlichen Organschaft werden für Entgelte, die zwischen Mitgliedern des Organkreises gezahlt werden, keine Hinzurechnungen oder Kürzungen vorgenommen. Das Finanzgericht Düsseldorf hat dazu bezüglich der erweiterten Kürzung für Grundbesitz nun eine Ausnahme getroffen.
Im Streitfall klagte eine Konzernmuttergesellschaft, die gewerbesteuerliche Organträgerin mehrerer Tochter-GmbHs war. Eine Tochter-GmbH, die A-GmbH, pachtete die Immobilien der übrigen Organtöchter des Konzerns und vermietete diese an fremde Dritte weiter. Sie kümmerte sich zudem um die Verwaltung der Grundstücke. Die A-GmbH nahm für diese Pachtzahlungen keine Hinzurechnung nach § 8 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz vor, weil es sich insoweit um innerorganschaftliche Leistungsbeziehungen handelte. Die grundbesitzenden Organtöchter begehrten für sich allerdings die erweiterte Kürzung gemäß § 9 Nummer 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz, da sie ausschließlich eigenes Grundvermögen verwalteten. Dem folgte das Finanzamt jedoch nicht. Es war der Auffassung, dass die grundbesitzenden Organtöchter zwar für sich genommen nur eigenes Grundvermögen verwalteten, bei wirtschaftlicher Betrachtung des gesamten Organkreises erbrachten sie aber über die A-GmbH Grundstücksverwaltungsleistungen. Die erweiterte Kürzung sei daher zu versagen.
Gegen die Gewerbesteuermessbescheide, die ohne Berücksichtigung der erweiterten Kürzung, aber auch ohne Berücksichtigung einer Hinzurechnung der Pachtzahlungen ergingen, reichte die Konzernmutter Sprungklage ein. Das Finanzgericht Düsseldorf erläutert in seinem Urteil zunächst die Grundlagen für die Behandlung innerorganschaftlicher Leistungsbeziehungen im Gewerbesteuerrecht.
Gewerbesteuerrechtlich gelten Organgesellschaften nach § 2 Absatz 2 Satz 2 Gewerbesteuergesetz als Betriebsstätten des Organträgers. Die Rechtsprechung und die Verwaltung verstehen diese Fiktion indessen nicht in dem Sinne, dass die Organgesellschaften ihre rechtliche Selbstständigkeit verlieren. Vielmehr sind die getrennt ermittelten Gewerbeerträge des Organträgers und der Organgesellschaften zusammenzurechnen und um die sich aufgrund der Zusammenrechnung ergebenden steuerlichen Doppelbelastungen oder ungerechtfertigten steuerlichen Entlastungen zu korrigieren. Hierzu gehören die Hinzurechnungen und Kürzungen aufgrund von Geschäftsbeziehungen innerhalb des Organkreises. Daher muss die anmietende A-GmbH keine Hinzurechnung der an die anderen Organgesellschaften zu zahlenden Pachtzinsen vornehmen. Umgekehrt darf nach der Rechtsprechung des BfH den anderen Organgesellschaften, obwohl sie ausschließlich eigenen Grundbesitz an die A-GmbH verpachten, grundsätzlich nicht die erweiterte Kürzung gewährt werden.
Diese Nichtanwendung von Hinzurechnungen und Kürzungen ist aber Teil der Korrektur zur Vermeidung von ungerechtfertigten B- oder Entlastungen und damit Ergebnis einer teleologischen Gesetzesauslegung. Für den Streitfall nahm das Finanzgericht daher eine Einschränkung vor.
In der vorliegenden Weitervermietungssituation würde die vollständige Versagung der erweiterten Kürzung bei den grundbesitzenden Organtöchtern dann zu einer Benachteiligung der Organschaft im Vergleich zu einer Weitervermietung ohne Organschaft führen, wenn der Betrag der wegfallenden erweiterten Kürzung höher ist als der Betrag der wegfallenden Hinzurechnung der Pachtzinsen. Damit würde die klagende Konzernmutter entgegen dem Zweck der Kürzungsvorschrift, gegenüber anderen Marktteilnehmern allein aufgrund der Rechtsform benachteiligt. Es ist daher in dieser Konstellation nicht geboten, die Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung auch insoweit zu versagen, als sie den Betrag einer hypothetischen Hinzurechnung der Pachtzinsen bei der A-GmbH nicht übersteigen.
Oder umgekehrt? Die grundbesitzenden Organtöchter erhalten die erweiterte Kürzung, soweit diese höher ist als die hypothetische Hinzurechnung der Pachtentgelte bei der A-GmbH. Damit, so das Finanzgericht, ist die nach der BfH-Rechtsprechung notwendige Korrektur zur Vermeidung gewerbesteuerlicher Doppelbelastungen oder ungerechtfertigter Entlastungen gewährleistet, ohne dass diese Korrektur zu zusätzlichen Belastungen führt. Das Finanzgericht hat die Revision an den BfH zugelassen, die zwischenzeitlich auch eingelegt worden ist. Das Aktenzeichen beim BfH lautet 3R41 aus 2022. Wir wechseln ins Erbschaftssteuerrecht. Im Dezember 2021 hat der EuGH über zwei Fragen im Zusammenhang mit der beschränkten Erbschaftssteuerpflicht entschieden. Er hat dabei die Regelung in § 16 Absatz 2 des deutschen Erbschaftssteuergesetzes für unionsrechtskonform erklärt. Danach werden bei beschränkter Steuerpflicht die nach Absatz 1 der Vorschrift gewährten Freibeträge gekürzt, und zwar in dem Verhältnis, in dem das der beschränkten Steuerpflicht unterliegende Vermögen zum gesamten Vermögen steht, das von derselben Person innerhalb von 10 Jahren angefallen ist. Für nicht unionsrechtskonform erklärt hat der EuGH allerdings die Regelung in § 10 Absatz 6 Satz 2 Erbschaftssteuergesetz.
Danach ist der Wert des erworbenen Inlandsvermögens, um Schulden und Lasten zu kürzen, die mit dem Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Nach der Rechtsprechung des BfH scheidet daher eine mindernde Berücksichtigung bestehender Pflichtteilsansprüche in Fällen der beschränkten Steuerpflicht aus, während sie bei unbeschränkter Erbschaftssteuerpflicht grundsätzlich als Nachlassverbindlichkeiten zu berücksichtigen sind. Der EuGH sieht in dieser Benachteiligung beschränkt Steuerpflichtiger einen nicht zu rechtfertigenden Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit.
Rund ein Jahr nach Veröffentlichung der EuGH-Entscheidung hat die Finanzverwaltung im Januar mit gleichlautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder auf das EuGH-Urteil reagiert und folgende Anweisung zur unionsrechtskonformen Auslegung des § 10 Absatz 6 Satz 2 Erbschaftssteuergesetz erteilt.
Im Fall der beschränkten Steuerpflicht sind auch etwaige Pflichtteilsverbindlichkeiten anteilig als Nachlassverbindlichkeiten abzuziehen. Dazu ist der Wert der erworbenen Vermögensgegenstände zunächst um die Schulden und Lasten zu kürzen, die mit diesen Vermögensgegenständen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Der verbleibende Wert ist ins Verhältnis zu setzen zum Gesamtwert aller Vermögensgegenstände des aktuellen Erwerbs, abzüglich der mit diesen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden und Lasten. Der abzugsfähige Anteil der Pflichtteilsverbindlichkeiten bemisst sich nach dem daraus resultierenden Verhältnis.
Dies entspricht im Prinzip dem vom EuGH akzeptierten Weg, den der deutsche Gesetzgeber, wie eingangs erwähnt, im Fall der Freibeträge gegangen ist. Die obersten Finanzbehörden der Länder sehen aber noch weitere Fälle, die von der EuGH-Rechtsprechung betroffen sind.
Neben Pflichtteilsverbindlichkeiten sind insbesondere Zugewinnausgleichsverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aufgrund von auf Geldzahlung gerichteten Untervermächtnissen in entsprechender Anwendung anteilig abzugsfähig. Der BfH verneint einen wirtschaftlichen Zusammenhang auch in diesen Fällen. Dies führt entsprechend den Grundsätzen des EuGH-Urteils zu einer unionsrechtswidrigen Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit. Deshalb sind die Grundsätze des EuGH-Urteils auch auf diese Fälle zu übertragen.
Den Vorgaben des EuGH wird damit im Wege der unionsrechtskonformen Auslegung des § 10 Absatz 6 Satz 2 Erbschaftssteuergesetz Rechnung getragen. Eine anstehende Gesetzesänderung wird in den gleichlautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder nicht thematisiert. Um Bewertungsfragen für Zwecke der Erbschaftssteuer geht es in einem Urteil des Finanzgerichts Münster, das bereits für einige Diskussionen gesorgt hat.
In dem zugrunde liegenden Fall hatte Stefan 2019 per Vermächtnis einen 50-prozentigen Miteigentumsanteil an einem Grundstück erworben, das mit einem Zweifamilienhaus und einer Garage bebaut war. Den zweiten 50% Miteigentumsanteil erbte er in Erbengemeinschaft zusammen mit seinem Bruder. In der Bewertung des Grundstücks für Zwecke der Erbschaftssteuer ging das Finanzamt von einem Gesamtwert von 270.000 Euro aus und setzte für Stefans vermächtnisweise erworbenen Miteigentumsanteil die Hälfte dieses Werts, also 135.000 Euro, fest. Stefan legte Einspruch gegen den Bescheid über die gesonderte Feststellung des Grundbesitzwertes ein und brachte ein Wertgutachten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte bei, das von einem Grundstückswert von 150.000 Euro ausging. Den Verkehrswert von Stefans Miteigentumsanteil bezifferte es aber nicht mit der Hälfte dieses Betrages, also mit 75.000 Euro, sondern nur mit 60.000 Euro. Begründet wurde dieser 20% Abschlag damit, dass der Erwerb eines Miteigentumsanteils für Dritte vor allem wegen der eingeschränkten Verfügungsgewalt mit erheblichen Risiken verbunden sei. Der Abschlag von 20% ergebe sich aus Erfahrungen in Zwangsversteigerungsverfahren und bei Beleihungswertgrenzen.
Das Finanzamt akzeptierte zwar den gutachterlich ermittelten Verkehrswert, nicht aber den 20-prozentigen Abschlag. Es verwies auf § 3 Satz 1 Bewertungsgesetz, wonach die Ermittlung des gemeinen Werts eines Wirtschaftsguts, das mehreren Personen zustehe, im Ergebnis so erfolgen soll, als ob es nur einer Person zugerechnet werden müsste. Bei der Bewertung werde nicht berücksichtigt, dass Bruchteile an einem Grundstück im Allgemeinen schwerer verkäuflich seien als ein Grundstück im Ganzen. Darüber hinaus entsprechen unübliche Verkäufe, wie zum Beispiel im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens, nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr und könnten daher nach § 9 Bewertungsgesetz nicht berücksichtigt werden. Der Streit um den Abschlag landete schließlich beim Finanzgericht Münster. Das bestätigt zunächst, dass Stefan auch für seinen Miteigentumsanteil nach § 198 Bewertungsgesetz den Nachweis eines geringeren gemeinen Werts erbringen kann. § 3 Bewertungsgesetz stehe dem nicht entgegen. Den Nachweis eines geringeren Werts habe Stefan auch erfolgreich geführt, meint das Finanzgericht weiter, denn
mit § 198 Bewertungsgesetz soll der Steuerpflichtige die Möglichkeit erhalten, sämtliche wertbeeinflussende Umstände bei der Ermittlung des gemeinen Werts geltend zu machen. Hierzu gehören auch die den Wert beeinflussenden Belastungen privat- und öffentlich-rechtlicher Art, wie zum Beispiel Grunddienstbarkeiten und persönliche Nutzungsrechte. Das muss erst recht für einen rechtlichen Umstand gelten, der der wirtschaftlichen Einheit prägend innewohnt, wie der Umstand, dass kein Voll-, sondern nur Miteigentum vorliegt. Sofern es nach gemäß § 198 Bewertungsgesetz in Verbindung mit dem Baugesetzbuch erlassenen Vorschriften, insbesondere nach der Immobilienwertverordnung, rechtlich zulässig ist, diesen Umstand als wertbeeinflussend zu berücksichtigen und er Eingang in ein auch im Übrigen ordnungsgemäßes Sachverständigengutachten gefunden hat, muss der so ermittelte Wert von der Finanzverwaltung angesetzt werden.
Und im Streitfall liegt ein solches ordnungsgemäßes Gutachten vor, meint das Gericht.
Der darin enthaltene Verweis auf Abschläge in Teilungsversteigerungs- bzw. Zwangsversteigerungsverfahren ist für die Begründung der Schätzung des Abschlags zwar nicht plausibel, weil nicht repräsentativ für den freien Markt. Gleiches gilt für die Bezugnahme auf Beleihungsgrenzen. Die weitere Begründung des Gutachterausschusses, für Dritte sei der Erwerb eines Miteigentumsanteils mit erheblichen Risiken verbunden, ist in der Sache aber nachvollziehbar. Unter Berücksichtigung aller in dem Gutachten vorgebrachten Aspekte hält der Senat den Abschlag für hinreichend konkret begründet und nachvollziehbar.
Stefans Klage war damit erfolgreich. Das Finanzamt hat allerdings die zugelassene Revision eingelegt. Das Aktenzeichen beim BFH lautet 2R57 aus 2022. In seiner Anmerkung zum Urteil in unserer Zeitschrift für Erbschaft und Vermögensnachfolge weist Marquardt darauf hin, dass sich das Finanzgericht München in einer Entscheidung aus dem Jahr 2015 gegen einen Marktanpassungsabschlag für einen Miteigentumsanteil ausgesprochen hat. Der BFH hat die Nichtzulassungsbeschwerde gegen dieses Urteil damals zurückgewiesen. Die Anmerkung haben wir Ihnen mit auf den Textteil der CD gestellt. Die Entscheidung des BFH bleibt also in jedem Fall abzuwarten. Wir kommen zur Umsatzsteuer und widmen uns zu Beginn einer Entscheidung zur umsatzsteuerlichen Organschaft. Bereits auf der letzten Ausgabe hatte die Organschaft viel Raum eingenommen. Wir haben dort über die Folgeentscheidung zum EuGH-Urteil in der Rechtssache Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie und die erneute Vorlage des BFH wegen der Frage einer möglichen Steuerbarkeit von Innenleistungen berichtet. Auch der jetzige Fall ist letztlich eine Folge der EuGH-Rechtsprechung, betrifft aber einen Disput innerhalb des BFH.
§ 2 Absatz 2 Nummer 2 USDG sieht vor, dass nur juristische Personen Organgesellschaften sein können. Damit sind Personengesellschaften eigentlich ausgeschlossen. Die Mehrwertsteuersystemrichtlinie macht diese Einschränkung indessen nicht. Im Jahr 2015 hatte der 5. Senat des BFH entschieden, dass die Einschränkung im deutschen Recht dennoch grundsätzlich unionsrechtskonform ist. Der Gesetzgeber würde damit die Eingliederungsvoraussetzungen präzisieren, denn bei Personengesellschaften könne die Beherrschung nicht einfach und rechtssicher festgestellt werden. Nur soweit Personengesellschaften zu 100% vom Organträger oder anderen Gesellschaften des Organkreises beherrscht werden, müssten sie als Organgesellschaft zugelassen werden. Dieser Ansicht folgte auch die Finanzverwaltung in Abschnitt 2.8 des Umsatzsteueranwendungserlasses. Der 11. Senat vertrat demgegenüber eine andere Auffassung. Seiner Ansicht nach ist das deutsche Recht richtlinienwidrig und könne wegen seines eindeutigen Wortlauts nicht richtlinienkonform ausgelegt werden. Soweit allerdings Personengesellschaften eine kapitalistische Struktur haben, wie insbesondere die GmbH und Co. KG, könnten sie sich unmittelbar auf die Richtlinie berufen und wie juristische Personen Organgesellschaft sein. Es genügt dann die für eine Organschaft übliche Beherrschung über eine Mehrheitsbeteiligung. Dieser Rechtsprechung folgte die Finanzverwaltung nicht.
Die Lösung dieses Disputs zwischen den beiden BFH-Senaten wurde sodann vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg angestoßen. Es legte dem EuGH einen Fall mit der Frage vor, ob, entsprechend der Sicht des 5. Senats, Deutschland die Eingliederungsmerkmale präzisieren und damit Personengesellschaften in den meisten Fällen von der Organschaft ausschließen kann. Das EuGH-Urteil erging 2021 und es widersprach der Auffassung des 5. Senats. Nun ändert der 5. Senat seine Rechtsprechung wie folgt.
Eine Personenhandelsgesellschaft mit einer kapitalistischen Struktur kann Organgesellschaft sein, wenn sie sich hierauf beruft. Dies gilt auch dann, wenn neben dem Organträger auch Dritte Gesellschafter der Personenhandelsgesellschaft sind, solange der Organträger seinen Willen in der Personenhandelsgesellschaft durchsetzen kann. An seiner früheren Rechtsprechung hält der Senat nicht mehr fest. Die Klägerin im Streitfall, eine GmbH und Co. KG, ist nach den Feststellungen des Finanzgerichts in das Unternehmen ihres Mehrheitsgesellschafters eingegliedert im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 USTG. Damit kann sie sich materiell-rechtlich auf Unionsrecht berufen und Organgesellschaft sein.
Dieser materiell-rechtlichen Feststellung, so der BFH, steht aber das Verfahrensrecht entgegen. Denn
nach dem Grundsatz von Treu und Glauben kann eine Personengesellschaft nur beanspruchen, nach der geänderten BFH-Rechtsprechung als Organgesellschaft behandelt zu werden, wenn der mögliche Organträger sich nicht auf die frühere BFH-Rechtsprechung oder die Ansicht der Finanzverwaltung beruft, wonach keine Organschaft vorliegt. Zwar kann die Umsatzsteuerfestsetzung gegen den möglichen Organträger nicht gegen dessen Willen zu seinen Lasten geändert werden, weil insoweit Vertrauensschutz nach § 176 AO zu gewähren ist. Möchte sich aber die GmbH und Co. KG auf die neue Rechtsprechung berufen muss der Organträger zur Vermeidung eines widersprüchlichen Verhaltens einen Antrag auf Änderung seiner Steuerfestsetzung zu seinen Lasten stellen und insoweit auf den Vertrauensschutz verzichten. Organträger und Organgesellschaft können somit nicht beanspruchen, im selben Besteuerungszeitraum nach unterschiedlichem Stand der Rechtsprechung besteuert zu werden. Hierfür spricht im Übrigen auch die Erwägung des EuGH in der jüngst ergangenen Entscheidung Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie, wonach die Organschaft nicht zur Gefahr von Steuerverlusten führen darf.
Mit dieser Rechtsprechung fängt der BfH die Befürchtung erheblicher Steuerausfälle ein, die eine divergierende Besteuerung von Organträger und Organgesellschaften zur Folge hätte. Eine Berufung auf Unionsrecht zur Einbeziehung kapitalistisch strukturierter Personengesellschaften als Organgesellschaft ist somit nur möglich, wenn auch der Organträger die Folgen dieser Berufung und damit die Besteuerung der Umsätze der Personengesellschaft zu seinen Lasten zulässt. In unserem nächsten umsatzsteuerlichen Fall ging es um den Vorsteuerabzug aus Reparaturkosten. Die Besonderheit lag darin, dass ein privat genutzter Gegenstand repariert worden ist und hierfür der Vorsteuerabzug begehrt wurde. Hören wir uns den Streitfall an.
Günther installierte im Jahr 2009 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach seines privat genutzten Hauses. Er lieferte den von der Anlage erzeugten Strom umsatzsteuerpflichtig an den zuständigen Netzbetreiber, ordnete die Anlage rechtzeitig und vollständig seinem Unternehmen zu und nahm den Vorsteuerabzug in Anspruch. Im Streitjahr 2019 wurde festgestellt, dass aufgrund der unsachgemäßen Montage der Photovoltaikanlage im Jahr 2009 das Dach beschädigt ist. Günther ließ daraufhin auf eigene Kosten den Schaden reparieren und begehrte in seiner Umsatzsteuervoranmeldung den Vorsteuerabzug aus den Reparaturkosten. Dies lehnte das Finanzamt mit der Begründung ab, dass es für den Vorsteuerabzug auf die künftige Nutzung des entsprechenden Gegenstands ankomme. Da das Dach privat genutzt werde, weil es den privaten Wohnraum bedecke, sei der Vorsteuerabzug zu versagen.
Dieser Ansicht folgte auch das Finanzgericht, das die Klage Günthers abwies. Darauf wandte er sich an den BfH. Dessen 11. Senat hob die Vorentscheidung auf und urteilte, dass Günther der Vorsteuerabzug zusteht. Die Begründung dafür lautet wie folgt:
Nach der Rechtsprechung des EuGH und des BfH muss für den Vorsteuerabzug ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren zum Vorsteuerabzug berechtigenden Ausgangsumsätzen bestehen. Maßgebend ist dabei jedoch nicht nur die Verwendung der vom Steuerpflichtigen erworbenen Gegenstände und Dienstleistungen, sondern auch der ausschließliche Entstehungsgrund des Eingangsumsatzes. Dies entschied der EuGH erst kürzlich in einem vom BfH vorgelegten Fall eines Gesellschafters. Dieser konnte für Leistungen keinen Vorsteuerabzug beanspruchen, die er für Zwecke des Unternehmens einer nicht zum Vorsteuerabzug berechtigten Tochtergesellschaft bezog und diese unentgeltlich weiterreichte. Denn die Kosten hatten ihren ausschließlichen Entstehungsgrund in der nicht zum Vorsteuerabzug berechtigenden Tätigkeit der Tochtergesellschaft. Im Umkehrschluss heißt dies, dass Kosten in einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen stehen, soweit sie ihren ausschließlichen Entstehungsgrund in dieser Tätigkeit haben.
Und so war es im Streitfall, meint der BfH.
Der Schaden an dem ansonsten voll funktionsfähigen Dach ist nach den Feststellungen des Finanzgerichts ausschließlich durch die unsachgemäße Montage im Jahr 2009 entstanden und die Reparatur ist nur in dem hierfür erforderlichen Umfang erfolgt. Der ausschließliche Entstehungsgrund für die Reparaturkosten war daher die wirtschaftliche Tätigkeit des Klägers. Die zukünftige Nutzung des reparierten Daches für private Zwecke ist in diesem speziellen Fall nicht maßgeblich, weil dem Unternehmer über die Schadensbeseitigung hinaus in seinem Privatvermögen kein verbrauchsfähiger Vorteil verschafft wird.
Diese letzte Einschränkung ist wichtig und grenzt die Möglichkeiten des Vorsteuerabzugs ein. Die reine unternehmerische Notwendigkeit eines Vorgangs genügt noch nicht für einen Vorsteuerabzug wegen des ausschließlichen Entstehungsgrundes. Es darf auch kein verbrauchsfähiger Vorteil in der Privatsphäre verschafft werden. Für Günther hat es allerdings zum Vorsteuerabzug gereicht und wir können als Ergebnis festhalten:
Wird aufgrund der unsachgemäßen Montage einer unternehmerisch genutzten Photovoltaikanlage das Dach eines eigenen Wohnzwecken dienenden Hauses beschädigt, steht dem Unternehmer für die zur Beseitigung des Schadens notwendigen Arbeiten der Vorsteuerabzug zu. Die weitere, auch eigenen Wohnzwecken dienende Nutzung des Hausdachs ist für den Vorsteuerabzug jedenfalls dann nicht maßgeblich, wenn dem Unternehmer über die Schadensbeseitigung hinaus in seinem Privatvermögen kein verbrauchsfähiger Vorteil verschafft wird.
Zum Schluss noch eine BFH-Entscheidung zu den Säumniszuschlägen des § 240 AO. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Verfassungswidrigkeit der Zinsfestsetzungen gemäß § 233 a AO ist verstärkt auch die Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Säumniszuschläge thematisiert worden. Argumentiert wurde dabei damit, dass auch Säumniszuschlägen ein Zinsanteil immanent ist. Der BFH hat bislang in zwei Aussetzungsbeschlüssen keine verfassungsrechtlichen Bedenken hinsichtlich der Säumniszuschläge gesehen. Jetzt liegt in Gestalt eines Urteils des 7. BFH-Senats eine materielle Entscheidung zu der Frage vor.
In dem zugrunde liegenden Fall hatte das Finanzamt die Säumniszuschläge für den Zeitraum März 2015 bis April 2016 zusammen mit anderen Abgabenforderungen zur Insolvenztabelle angemeldet. Nachdem der Insolvenzverwalter die Forderungen bestritt, erließ das Finanzamt die Hälfte der Säumniszuschläge, weil mit der Insolvenz ihre Funktion als Druckmittel eigener Art gegenstandslos geworden war. Der Insolvenzverwalter wollte mit Blick auf die Zinsfrage aber den vollständigen Erlass der Säumniszuschläge. Er klagte deshalb vor dem Finanzgericht. Das entschied, dass die Säumniszuschläge hinsichtlich eines möglichen Zinsanteils weder ganz noch teilweise gegen Verfassungsrecht verstoßen. Denn selbst wenn der Säumniszuschlag auch eine Zinsfunktion habe, lasse sich kein fester und damit typisierter Zinssatz ermitteln, der am Maßstab des Marktzinses gemessen werden könnte.
In seiner Revision gegen diese Entscheidung verwies der Insolvenzverwalter darauf, dass sich nach dem Erlass der Säumniszuschläge aus Billigkeitsgründen in Höhe von 50% rechnerisch eine Verminderung der Säumniszuschläge von 12% auf 6% ergebe. Dieser Erlass orientiere sich nach der BFH-Rechtsprechung an der Höhe der Zinsen im Fall der Aussetzung der Vollziehung oder der Stundung. Dem Ausgleich eines etwaigen Verwaltungsaufwands der Finanzverwaltung komme im Verhältnis zu diesem Zinsanteil keine Bedeutung zu. Damit würde den nicht erlassenen Säumniszuschlägen rechnerisch ein fester Zinssatz von 6% zugewiesen, was mit Verfassungsrecht nicht vereinbar sei. Der 7. Senat des BFH begründet in seiner Entscheidung zunächst, warum sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der Verzinsung nach § 233a nicht auf die Säumniszuschläge übertragen lässt. Zur Argumentation, den Säumniszuschlägen sei eine Zinsfunktion zugeordnet, führt er dann aus:
Die Argumentation, Säumniszuschläge seien per Definition Zinsen, vermag nicht zu überzeugen. Sie berücksichtigt nicht die Möglichkeit, dass einer im Fall der nicht fristgerechten Zahlung geforderten zusätzlichen Leistung auch ein anderer Zweck zukommen kann als eine bloße Entgeltfunktion für die Überlassung von Kapital. Diese Sicht wird der Intention des Gesetzgebers nicht gerecht und verkehrt den primären Zweck der Säumniszuschläge, die Erzeugung von Druck auf den Steuerpflichtigen, die Steuer bis zur Fälligkeit zu zahlen, in sein genaues Gegenteil, nämlich jemandem Geld zu überlassen und dafür einen Ausgleich zu erhalten. Der Grund, weshalb allein aus der Säumnis darauf geschlossen werden könne, dass es sich um Entgelt handle, wird dementsprechend nicht erklärt, sondern vorausgesetzt. Es handelt sich somit um einen Zirkelschluss.
Zudem dürfen Ansprüche aus dem Steuerverhältnis nach der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung des § 233 AO nur verzinst werden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, fährt der BfH fort. Die Vorschrift des § 240 AO sei hier systematisch nicht zu verorten. Auch lasse sich beim Säumniszuschlag kein konkreter Anteil bestimmen, der als Zins behandelt werden könnte. Für eine verfassungsrechtliche Prüfung bedürfe es aber eines solchen Maßstabs. Und damit scheide eine anteilige Behandlung des Säumniszuschlags als Zins aus. Und das bedeutet?
Da dem Säumniszuschlag nach § 240 AO ein konkreter Zinsanteil nicht immanent ist, kann sich die Verfassungswidrigkeit nur aus seiner Höhe von 1% für jeden angefangenen Monat der Säumnis ergeben. Ein solcher ist bereits allein zur Erzwingung der rechtzeitigen Zahlung der fälligen Steuer und zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands verhältnismäßig und daher verfassungsrechtlich unbedenklich. Dem Gesetzgeber steht hinsichtlich des Maßes einer Beschwer ein Wertungsspielraum zur Verfügung. Die Gesetzesmaterialien machen deutlich, dass sich der historische Gesetzgeber dieses Spielraums bewusst war und ihn nicht überschritten hat. Dass die Höhe von 1% pro angefangenem Monat an sich verhältnismäßig ist, wird dementsprechend weder von der Rechtsprechung noch im Schrifttum bezweifelt.
Damit bleibt es dabei, dass der Insolvenzverwalter die Hälfte der Säumniszuschläge akzeptieren muss. Und allgemein ist festzuhalten,
gegen die Höhe des Säumniszuschlags nach § 240 Absatz 1 Satz 1 AO bestehen auch bei einem strukturellen Niedrigzinsniveau keine verfassungsrechtlichen Bedenken.
Und hiermit verabschieden wir uns von Ihnen und sagen auf Wiederhören im Juni bei DSTR Audio.